Habt ihr euch je gefühlt, als wärt ihr in der falschen Welt geboren worden? Wenn ihr so gut in Spielen seid, fällt es euch nicht schwer, in dieser Welt zu leben? Was denkst du von dieser Welt? Macht's Spaß? Fällt dir das Leben leicht? Wenn es eine Welt gäbe, in der alles durch Spiele entschieden würde, eine Welt auf einem Spielbrett, eine Welt, in der Regeln und Ziele klar sind. Was würdest du drüber denken? Zu Beginn von No Game No Life müssen sich die Geschwister Sora und Shiro diesen Fragen stellen. Da die beiden aber das sind, was man allgemein eher so als Hänger bezeichnet, fällt ihnen die Antwort auf diese Frage also mehr als leicht. Und dann werden wir in der falschen Welt geboren. Und bam! Finden sich die beiden in einer anderen Welt wieder. Sora und Shiro sind dabei keine gewöhnlichen Spieler, nein, sie sind die besten Spieler aller Spieler. Bekannt unter dem Namen Blank, weil sie in allen Spielen ein freies Feld als Nicknamen haben, sind sie ungeschlagen. Sozial läuft's nicht ganz gut bei denen, denn rausgehen ist nicht gerade ihr Lieblingshobby. Nachdem sie also diese mysteriöse Einladung in die Welt von Disport von dem einem und einzigen Gott Teto bekommen, sehen die beiden eine Chance, dem tristen und schlechten Leben ihrer Vergangenheit zu entkommen. Disport unterscheidet sich dabei in 10 Punkten von unserer Welt. Haha, weil, naja. Es gibt 10 Gebote, die von Gott erlassen wurden, dieses gesamte Leben in dieser Welt bestimmen. Ich nenne euch jetzt auszugshaft einfach mal die ersten und meiner Meinung nach auch wichtigsten drei. Nummer 1. Jegliche Art von Blutvergießen, Krieg und Plünderung sind verboten. Das heißt, all das, was unsere Welt, beziehungsweise sehr, sehr viel davon, was unsere Welt sehr, sehr schlecht macht, ist einfach verboten. Das dürfen die nicht machen und jeder Mensch hält sich halt an diese Regeln. Das ist eine Pflicht so. Du kannst dich nicht dagegen sträuben. Regel Nummer 2 ist, alle Konflikte müssen durch Spiele gelöst werden. Regel Nummer 3. In jedem Spiel müssen beide Parteien um einen von beiden Parteien als gleichwertig angesehenen Einsatz streiten. Das heißt, wenn ich 50 € setze, dann musst du mir etwas bieten, wo wir beide von denken, ey, das ist wirklich 50 € wert. Aber mit Konflikten in Regel 2 sind eben nicht nur Sachen wie die Josi hat meine Puppi geklaut gemeint, sondern eben auch Wahlen für den König, Streitigkeiten um Grenzen zwischen den Ländern und, und. Okay, ich merke aber gerade, dass ich gelogen habe, denn es gibt mehr als Tetos Gebote, die einen Unterschied machen zwischen der normalen Welt und der Welt von Disport. Diese Welt wird nämlich nicht nur von Menschen bewohnt, beziehungsweise Humanity, wie sie eben in Disport genannt werden, sondern es gibt insgesamt 16 verschiedene Rassen, darunter auch Elfen, Warbees und die sich auf Rang 1 befindende Rasse Old Deus. Alle unterscheiden sich aber in ihrer Intelligenz und in ihrem Können, Magie anzuwenden. Und ja, es gibt Magie. Und wer von euch süßen Anime-Geeks jetzt super smart geschaltet hat, der hat bei der Anzahl der Rassen, 16, gemerkt, dass es auch genau der Anzahl an Figuren eines Spielers beim Schach entspricht. Uiuiuiui, hier ist wieder was los mit den Hintergründen. Zoro und Shiro machen sich also auf, um gegen alle 16 Rassen anzutreten und am Ende das Recht zu bekommen, gegen den einen Gott Teto spielen zu können. Denn wenn man in dieser Welt eben das Recht, König zu werden, durch ein einfaches Spiel bekommen kann, wieso kann man nicht auch den Rang eines Gottes bekommen, ne? Was das aber alles genau auf sich hat, was die beiden Protagonisten erleben, das erfahrt ihr eben in No Game No Life. Leider kann ich euch nicht wesentlich mehr erzählen, weil, soweit ich weiß, nur die erste Volume zurzeit erhältlich ist. Auch die Infos zur Hülle entfallen leider, weil es eben nur diese Muster-CD war und nicht wie sonst eben die normalen Hüllen. Also ich kann jetzt nicht sagen, wie das aussieht, oder was da so drin ist. Keine Ahnung. Sorry dafür auf jeden Fall, Leute. Aber mit dieser Einleitung zu No Game No Life darf ich euch herzlich willkommen heißen zu einer neuen Ausgabe von Echt Jetzt. Wie ihr bereits gemerkt habt, ist der Aufbau des Podcasts heute ein bisschen anders als sonst. Das hat einfach den Grund, dass ich euch nicht bloß No Game No Life vorstellen darf. Nein, auch Expelled from Paradise steht heute auf der Liste. Auch wenn es nur wenige Folgen NGNL sind, so kürzt man das ganz nett in Fachkreisen ab. Fehlt ja trotzdem meine kleine bescheidene Meinung zu den ersten vier Folgen. Und ich würde sagen, ohne groß rumzuschnacken, lass uns weitermachen. Ich glaube, schon in der ersten Folge, als ich euch Batum vorgestellt habe, meinte ich schon, dass Madhouse für mich persönlich ein ganz besonderes Studio ist. Und es lag nicht bloß daran, dass sie Death Note gemacht haben, was ich euch ja in der letzten Folge vorgestellt habe, sondern auch an der großartigen Serie No Game No Life. Und ich glaube, man muss sich ein wenig an die Darstellungsart gewöhnen, beziehungsweise die einfach gut finden, weil die Farben, die sind halt ziemlich wild in der Serie. Das heißt, alles ist sehr bunt, Berge und Mauern, es kann alles auch mal einen Rot- oder einen Gelbton haben. Also es ist teilweise wirklich random und ja, oftmals sind halt auch zum Beispiel Gesichter absichtlich überlichtet. Und das Ganze macht aber irgendwie den Charme und das Gefühl der Serie aus. Was ist sehr unique, wie sagt man, sehr, sehr einzigartig. Man bekommt dadurch eben wirklich das Gefühl, dass die beiden in einer anderen Welt sind. Und ich liebe einfach die Denkweise der Charaktere. Ich liebe Disport einfach als Ort des Geschehens und wie das eben gemacht wurde, wie es konzipiert wurde. Ich liebe die verschiedenen Rassen. Ich liebe einfach alles an der Serie. Ich bin Fan. Und umso schöner, dass mir jetzt das Glück zuteil wurde, euch den ganzen Spaß kurz vorstellen zu dürfen. Wenn ihr also ein Anime mit schönen Bildern, einer gut erzählten Geschichte, mit smarten Protagonisten, mit Witz und Charme sucht, dann lasst mich bitte No Game No Life euch einfach ans Herz legen. Wirklich, es lohnt sich. Der nun folgende Titel ist tatsächlich noch gar nicht erhältlich. Und wird jetzt erst im kommenden Februar erhältlich sein. Wow, much exclusive, very wow, such impressive. Nein, Quatsch. Aber ist halt ganz schön, ne? Also ich habe euch ja in der Vergangenheit fast nur alte Sachen vorgestellt. Deswegen ist es mal eine schöne Abwechslung, auch mal was vorzustellen, was noch gar nicht auf dem Markt ist. Aber ohne groß herumzureden, es geht um den Film. Yay, unser erster Film! Expelled from Paradise. Und wer von euch jetzt direkt an Adam und Eva gedacht hat, der ist echt cool, aber dazu komme ich später. Erstmal, worum geht's? Die gute Angela ist eine Sicherheitsbeamtin in Deva. Deva, so nennt sich die digitale Welt, in der sie lebt. Und natürlich sind digitale Welten gerne Ziel von Hackerangriffen, wie es auch in diesem Film der Fall ist. Angela bekommt also den Auftrag, in die reale Welt zu reisen und sich dort zusammen mit dem Kontakt Dingo aufzumachen und den Ursprung des Hackers auszumachen und, naja, zu beseitigen. Das Ganze beginnt recht schnell mit einem ansehnlichen Mech-Kampf. Und den Mech, den hat die gute Angela einfach zusammen mit ihrem gerade erzeugten fleischlichen Körper mit auf die Erde gebracht. Kennt man ja, ne? Passiert täglich. Und die von der Erde sehr voreingenommene Angela lernt aber recht schnell durch Dingo die Vorzüge des Lebens kennen und ist in ihrer Sicht auf das Leben ein bisschen verwirrt, würde ich sagen. Das erste Mal in ihrem Sein erfährt sie eben die Freuden der Musik, aber auch Nachteile eines physischen Körpers, wie Erschöpfung oder Krankheit. Im späteren Verlauf der Geschichte findet eben das Duo den Hacker, merkt aber recht fix, dass dieser Hack eine ganz andere Bedeutung hatte als eigentlich gedacht und dass die Herrscher von Deva wesentlich radikaler sind, als Angela angenommen hat. Das Ganze findet in einer riesigen Mech-Schlacht seinen Höhepunkt. Expelled from Paradise versucht dabei aber so den Spagat zwischen einem Metathema und eben diesen anschaulichen, wirklich actionreichen Bildern zu schaffen. Größtenteils aber auch eben mit Erfolg, wie ich finde. Wo ich aber gerade die Metathemen anspreche, wollen wir uns einmal den Anime ein wenig genauer anschauen. Was mir zuerst aufgefallen ist, ist, dass der Film nicht wie andere Anime ausschaut, sondern mit einer 3D-CG-Animation. Animation produziert wurde. beziehungsweise so haben sie es halt in den Specials betitelt. Und ganz ehrlich, ich bin nicht wirklich Fan von. Mag ich nicht so gern. Tut dem Film aber in keinster Weise irgendwie was ab. Ich persönlich finde, dass während des großen Kampfes am Ende die Technologie wirklich gut wirkt, aber ansonsten eher so naja ist. Aber egal, Hintergründe. We won them all! Ich habe eben schon mal gesagt, dass diejenigen, denen die Adam und Eva-Anspielung aufgefallen ist, ganz helle Füchsin sind. Diva, dieses digitale Reich der Menschheit im Jahr 2040, in dem nämlich die ganze Handlung spielt, wird nämlich zuerst einmal so richtig schön perfekt dargestellt. Strahlende Sonne, ein tiefblaues, sauberes Meer, unzählig viele lachende Menschen und ein goldener Sandstrand. Ja, ich würde sagen, das ist das Paradies. Und jetzt der Kontrast. Als Angela dann das erste Mal auf die Erde kommt, landet sie in der Wüste. Quasi wie der Strand. Nur eben kein Wasser. Keine glücklichen Menschen. Die Sonne verbrennt eher, als dass sie zur Entspannung beiträgt. Und der Sand, er wurde eher durch dreckigen, trockenen Boden ersetzt. Also eher kein Paradies. Quasi sogar das Gegenteil von ihrem geliebten Deva. Oder Diva. Sorry. Als wäre man eben aus dem Paradies verstoßen worden. Ha! Versteht ihr? Wegen dem Namen des Films. Irre witzig. Pa. Ha. Nicht? Okay, sorry. Auf jeden Fall, dieser Hightech-Mac in der tristen Wüste verdeutlicht eben auch nochmal diesen Vergleich, diesen starken Kontrast zwischen den beiden Welten. Aber egal. Denn für mich das eigentlich interessante Thema ist die Transzendenz, die klar so das Hauptthema des Animes ausmacht. Denn immer wieder werden Vergleiche gezogen zwischen der neuen Menschheit im digitalen Raum und dem letzten Überlebenden auf der Erde. Ganz geil fand ich an der Stelle so eine Konversation, die Angela und Dingo hatten. Das war so nachts, da waren sie auf einem Dach und da haben sie eben über dieses Thema nicht direkt, aber indirekt drüber geredet. Aber wie eben schon angedeutet, Themen wie Krankheit zum Beispiel oder Süchte können in der Transzendenz einfach, ich sag mal, gelöscht werden. Die Transzendenz als Kurzerklärung beschreibt ja eigentlich all das, was außerhalb der möglichen Erfahrung steht. Das heißt, bei dem Sinne beispielsweise überstiegen werden. Und genau das ist ja auch im virtuellen Raum der Fall. Also als Beispiel dort war das, weil ich glaube, das Sättigungsgefühl oder irgendwie sowas fehlte, dass dadurch auch nicht zur Fressgier kommen konnte. Und so wird einfach das Negative rausgestrichen. Und natürlich bietet das Leben im virtuellen Raum viele Vorteile, weil man eben viel mehr Lebensfreude empfinden kann. Aber es fehlt den Leuten auch an einigen Sachen. Klar, die Leute können nicht krank werden, doch lernen sie dadurch eben nicht auch mal schwach zu sein. Und klar, die kennen Musik im virtuellen Raum, aber die können die doch gar nicht in dem Ausmaß fühlen und verstehen, wie wir das eben können, weil wir die Gefühle kennen, die der Sänger uns vermitteln will. Und in einer perfekten Welt sind Gefühle wie Trauer vermutlich na, eher selten und Melancholie quasi nicht vorhanden. Zumindest meine Vermutung. Eine Szene direkt am Anfang des Films, an diesem besagten Sandstrand, da hat man auch recht schnell gemerkt, so, ey, freie Entfaltung gibt's ja auch nicht wirklich in Diva. Natürlich kann eine virtuelle Welt nicht einfach so aus dem Nichts existieren, denn so eine Welt benötigt eben immens große Server, Rechen und Speicherzentren. Und das heißt im Umkehrschluss natürlich auch, dass jeder Mensch an einen bestimmten, ihm zugewiesenen Speicherplatz gebunden ist. Und dieser Speicherplatz bestimmt all das, was man ist. Der bestimmt das Aussehen, den Charakter und eigentlich alles, was du in dieser Welt machen möchtest. Du wirst also quasi dazu genötigt, ein wertvolles Teil der Gesellschaft zu sein, um eben nicht im Datenminimum zu enden und halt einfach nichts mehr zu können. Und falls ihr euch denkt, woher die ganzen Menschen in den Server kommen oder ob es einfach nur Datenpakete sind, die einfach irgendwer erfunden hat, nee, es sind tatsächlich echte Menschen. Jedoch werden die Geister aus befruchteten Eizellen genommen und im Computer gespeichert. Das heißt, das sind nicht mal Erwachsene, so 19-, 20-Jährige oder noch älter, die dort hochgeladen werden. Nein, das sind künstlich befruchtete, also wahrscheinlich künstlich befruchtete Eizellen und, das heißt, ihr ganzes Leben findet halt in dieser digitalen Welt schon, die kennen den Vergleich gar nicht. Deswegen sprechen sie eben auch von dieser neuen Menschheit. Und die entsprechenden genetischen Informationen werden eben gespeichert. Und wenn jetzt mal wie Angela auf die Erde muss, dann wird einfach für die Zeit aus den gespeicherten Daten ein menschlicher Körper hergestellt, so wie man sich das im Prinzip von einem Roboter vorstellen kann, nur eben auf biologischer Basis, also ziemlich krank, in der eben der Geist reintransferiert wird. Ziemlich creepy, die Vorstellung, finde ich, meine persönliche Meinung. Für mich hat sich aber nach dem Film einfach so die Frage gestellt, würdest du das machen? Also würdest du in den virtuellen Raum gehen, wenn morgen die Möglichkeit dazu da wäre? Und natürlich ist es so eine Frage von Leben oder Tod, weil man muss sich fragen, ey, habe ich Angst vorm Tod? Da mit dieser Welt könnte ich dem natürlich entkommen. Aber ich glaube irgendwie, ich würde es nicht machen. Weil wer kann mir denn garantieren, dass auch nachher wirklich ich in diesem digitalen Raum bin und nicht bloß irgendeine Kopie, die eben wie ich agiert oder so ist wie ich? Gibt es denn überhaupt sowas wie einen losgelösten Geist? Ach, egal, wir driften irgendwie ein bisschen viel zu sehr ins Philosophische ab. Was ich einfach sagen will, ist, ich mag das sehr, sehr, sehr gerne, wenn ein Anime sowas mit mir machen kann. Auch wenn am Ende eben das Spektakel mit Explosionen endet, habe ich halt immer noch diese Gedanken mit, wow, was willst du machen? Und ich setze mich dann mit der Thematik auseinander. Das finde ich sehr, sehr schön. Aber um es einfach kurz zusammenzufassen, ich mag das postapokalyptische Setting, ich mag die Thematik. Und daran merkt man einfach, dass da zwei wirklich großartige Studios zusammengearbeitet haben. Das ist nämlich zum einen das Animationsstudio Toei Animation. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Es tut mir richtig leid, wenn nicht. Die eben auch meine Lieblingsanimes gemacht haben, beziehungsweise zwei meiner Lieblingsanimes, Dragon Ball und Digimon. Und zum anderen das Studio Nitro Plus, die den Anime Psycho-Pass produziert haben. Also wirklich sehr, sehr qualifizierte Studios. Und auch wenn mir die Darstellungsart nicht immer gut gefallen hat mit diesem 3D-CG-Animationsstil und die Charaktere tatsächlich auch nicht immer wirklich die originellsten waren, hat mich der Film tatsächlich gut unterhalten und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen, wenn man solche Metathemen auch gerne hat. Aber das war es tatsächlich an der Stelle auch schon wieder mit der heutigen Ausgabe echt jetzt. Ich bedanke mich natürlich sehr herzlich bei den netten Leuten von KSM, die mir den ganzen Spaß hier zur Verfügung gestellt haben. Grüße auch raus an den guten Erik. Wenn euch der Spaß gefallen hat, dann lasst mich das einfach wissen. Ich wünsche euch allen einfach ein traumhaftes Jahr 2016. Ich würde sagen, wir hören uns einfach das nächste Mal, wenn es wieder heißt. Echt jetzt!
Alle weiteren Informationen findet ihr auf gamefeature.de.